Der RTDE Podcast. Die Meinung. Ja, der 18. März sollte in Ehren gehalten werden, aber nicht von Steinmeier. Tag der Demokratiegeschichte. Soll das ein neuer Feiertag werden? Oder der billige Ersatz dafür, tatsächlich die deutsche Geschichte in den Schulen zu vermitteln? Im Falle Frank-Walter Steinmeiers ist das eher ein Schmücken mit fremden Federn und eigenartigerweise eine Verleugnung des Positiven, für das die SPD einmal stand. Eine Meinung von Dagmar Henn. Das war eine heiße Märzenszeit. Trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem. Trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns, trotz alledem. Ferdinand Freiligrath, Juni 1848. Frank-Walter Steinmeier ist, bei all der Schuld, die er im Zusammenhang mit der Ukraine auf sich geladen hat, vermutlich letzten Endes eine tragikomische Gestalt. Immerhin hat er, der sozialdemokratische Bundespräsident, dessen Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg zuletzt ein Ergebnis erzielte, das das Ende von über 160 Jahren Parteigeschichte anzukündigen scheint, einen Artikel geschrieben, in dem er vermeint, einen großen historischen Bogen zu spannen. Als hätte er sich diesen neuen Tag der Demokratiegeschichte einfallen lassen und nicht irgendein Werbefuzzi, der die Aufgabe gestellt bekam, irgendwas zu erfinden, mit dem man noch eine Runde Selbstlob im Jahresverlauf unterbringen kann. Steinmeiers Text wirkt so wie eine Beerdigungsrede, in der nicht erwähnt werden darf, dass der Verstorbene tot ist, obwohl sie am offenen Grab gehalten wird. Wäre da nicht diese lange Geschichte, seine Worte wären nur komisch, wenn man sie mit der Wirklichkeit vergleicht. Aber da ist eben dieser Tote da unten in der Grube und aus irgendeinem Grund ist der Sargdeckel noch nicht einmal geschlossen und er starrt einem ins Gesicht. Zitat: Ein Deutschland, in dem alle ihre Meinung äußern und demonstrieren können, in dem die Menschen unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe die gleichen Rechte haben, in dem alle nach ihrer Fasson glauben und lieben können, in dem Leistung statt Herkunft den Erfolg bestimmt, in dem Kunst, Wissenschaft und Medien frei sind und nicht Regierungen vorgeben, was auf den Bühnen gespielt, an den Hochschulen geforscht und im Fernsehen gesendet wird. Von diesem Deutschland haben Generationen geträumt, sie haben dafür gekämpft und gelitten. Seit 1989 ist es Wirklichkeit für alle Deutschen. Dieses Deutschland dürfen wir nicht preisgeben. Zitat Ende. Leistung statt Herkunft bestimmt den Erfolg? Wie viele Bildungsstudien hat Steinmeier da nicht gelesen im letzten Vierteljahrhundert? Nein, vermutlich hat er schon als Juso nicht aufgepasst, als von Benachteiligung der Arbeiterkinder die Rede war. Und Regierungen geben nicht vor, was im Fernsehen gesendet wird? Das war schon immer zweifelhaft, aber in den letzten Jahren wurde das zur blanken Lüge. All diese netten Ereignisse bis hin zu EU-Sanktionen gegen deutsche Journalisten, von wegen Meinung äußern und demonstrieren können. Seit 1989 ist es Wirklichkeit für alle Deutschen? Klar, es wird so gern erzählt, dass 1989 ein Sieg der Demokratie gewesen sei. Nur warum gab es dann keine neue Verfassung? Wenn das alles das Ergebnis dessen war, dass alle so toll überzeugt von ausgerechnet dieser Variante Demokratie waren, hätte man das doch problemlos riskieren können. So wie das selbst in dem die Spaltung Deutschlands mit einleitenden Grundgesetz vorgesehen war. Zitat: Zeitzeugen erzählen von der friedlichen Revolution 1989 und es werden Stolpersteine für demokratische Stadträte verlegt. Vorträge erinnern an Konrad Adenauer und erzählen, wie der rechtsextreme Kapp-Putsch einst vereitelt wurde. Stadtführungen begeben sich auf die Spuren der Revolutionäre, die 1848 gegen Fürstenwillkür aufstanden, und Workshops widmen sich den ersten Frauen in der Kommunalpolitik. Zitat Ende. Das Äpfel und Birnen zu nennen, wäre eine Untertreibung. Konrad Adenauer war vieles, aber kein Vorkämpfer der Demokratie. Ganz und gar nicht. Er hatte kein Problem mit der Nazi-Herrschaft, war nur opportunistisch genug, sich auch danach wieder bestens anzupassen. Aber mit Artikel 131 Grundgesetz und der Wiederaufnahme aller Nazi-Beamten in den Staatsapparat der BRD hat er die Westrepublik mit einem Geburtsfehler versehen, der fast so gefährlich war wie die Zusammenarbeit der Mehrheitssozialdemokratie mit der extremen Rechten im Jahr 1919 für die Weimarer Republik. Der Kapp-Putsch übrigens wurde von der Roten Ruhrarmee besiegt, in der sich dann doch auch sozialdemokratische Arbeiter neben den Kommunisten fanden, was einem Adenauer sicher eher nicht zusagte. Der sich weniger als 10 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft bereits anschickte, die kommunistische Partei wieder zu verbieten. Es kommt einem wie eine andere Neigung aus der deutschen Geschichte vor, dass die Volkskammerwahlen in der DDR 1990, die dann diese verdrehte Wiedervereinigung ermöglichten, ausgerechnet auf den 18. März fielen, weil es andere Daten in der deutschen Geschichte gibt, die gezielt überschrieben wurden, bis sie jede Kenntlichkeit des ursprünglichen Anlasses verloren. Der 9. November war ursprünglich das Datum der Novemberrevolution 1919. Dass die Nazis dieses Datum für ihre Pogromnacht wählten, war kein Zufall. Das findet sich in vielen Zusammenhängen, diese Neigung, Gedenktage zu verunreinigen, indem man sie durch völlig gegenläufige Ereignisse prägt. Genau das findet sich bei ihnen auch im Zusammenhang mit Orten. Dachau beispielsweise war der Ort einer Schlacht zwischen der Bayerischen Roten Armee und den Weißen Truppen, bei der letztere eine Niederlage erlitten. Genau aus diesem Grund wurde Dachau zum Ort des ersten Konzentrationslagers. Gerade in München gibt es noch mehrere Beispiele dieser Art. Der 18. März, das ist der Tag, der mit der oben zitierten heißen Märzenszeit gemeint ist, der März 1848. Als die in Berlin seit Anfang des Monats brodelnden Unruhen sich in Barrikadenkämpfen manifestierten. Barrikaden, die übrigens vor allem von Industriearbeitern besetzt waren. An diesem Tag erwarb sich der später von Otto von Bismarck zum ersten deutschen Kaiser erhobene preußische Prinz Wilhelm den Beinamen Kartätschenprinz, weil er von seinem damals regierenden Bruder Friedrich Wilhelm IV. Gefordert hatte, auf die Aufständischen schießen zu lassen. Was jener dann auch tat, wenn vielleicht nicht ganz so brutal, wie Wilhelm sich das vorgestellt hatte. Einen Tag und mehr als 200 tote Zivilisten später musste der preußische König nachgeben. Der berühmteste Moment war, als die toten Aufständischen vor dem Berliner Schloss vorübergetragen wurden und er seine Mütze abnehmen musste, um ihnen Ehre zu erweisen. Ja, eine richtige Revolution, die auch danach noch in anderen deutschen Gebieten monatelang anhielt, in Baden beispielsweise mit den Heckerschen Scharen, die dann der besagte Kartätschenprinz so brutal bekriegte, dass im badischen Wiegenlied danach der Preuß als Schreckensgestalt nachts um die Häuser schlich. Zuvor aber musste Wilhelm erst einmal nach London fliehen und es war im Gespräch, ihn ganz von der Thronfolge auszuschließen. Und ob der Prinz zurück auch kehrt, mit Hurra, Hoch und alledem, sein Schwert ist ein zerbrochen Schwert, ein ehrlos Schwert, trotz alledem. Der Reichstag, der in Frankfurt zusammentrat, war ein anderes Kapitel, dass diese Revolution nicht siegte, dass Deutschland es eben bis 1918 nicht hinbekam mit der bürgerlichen Republik, aber die Partei, für die Steinmeier stehen sollte, die SPD, ist ursprünglich ein Produkt dieses Jahres 1848. Weil in diesem Aufstand die Industriearbeiter in Deutschland das erste Mal eine politische Rolle spielten. Und weil die wichtigsten historischen Gestalten im Umfeld dieser später gegründeten Partei auch 1848 schon sichtbar waren. Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlichten, ausgerechnet in Köln, also der späteren Stadt Adenauers, die Neue Rheinische Zeitung. 1849 kämpfte Engels in Baden in den letzten Abwehrkämpfen der revolutionären Truppen, was ihm nicht nur bei Marx den Spitznamen General einbrachte. Beide lebten nach der Niederlage der Revolution im englischen Exil. und Ferdinand Lassalle rief in Düsseldorf zur Gründung einer Volksmiliz auf und saß von November 1848 bis Juli 1849 wegen Anstiftung zum bewaffneten Aufstand in Haft. Das ist die Wurzel der SPD, die 15 Jahre später im Jahr 1863 gegründet wurde. Ferdinand Freiligrath, der Dichter, der mit trotz alledem wohl das bekannteste Gedicht der Märzrevolution geschrieben hat, arbeitete damals ebenfalls mit an der Neuen Rheinischen Zeitung. Ein weiterer bekannter Revolutionsdichter, Georg Herwig, hatte aus dem Schweizer Exil zusammen mit seiner Frau Emma versucht, sich den Heckerschen Revolutionstruppen anzuschließen, kam aber zu spät. Er schrieb unter anderem das Bundeslied, das zu einer Art Hymne der SPD wurde: »Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.« Zitat Steinmeier. Unsere Identität speist sich auch aus den Demokratie- und Freiheitsbestrebungen, die es über Jahrhunderte hinweg gegeben hat. Wir können stolz sein auf diese Traditionen, ohne den Blick auf den Abgrund der Shoah zu verdrängen. Zitat Ende. Nun, diejenigen, die die Tradition von 1848 fortsetzten, die saßen in dieser Zeit zu großen Teilen in den Lagern oder hatten das Land verlassen müssen. Darunter finden sich unter anderem die Kämpfer der Internationalen Brigaden, die der Spanischen Republik gegen den Putschgeneral Francisco Franco beistanden. Darunter finden sich unzählige Literaten, die im Exil lebten, fast die gesamte Riege der wichtigen Autoren der Weimarer Zeit: Thomas Mann, Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Walter Benjamin, Oskar Maria Graf. Die Nazis, die standen in der Tradition des Kartätschenprinzen. Allerdings wird es hier schwierig für Steinmeier. Ganz abgesehen davon, dass die schäbige Rolle der SPD 1914 und auch wieder 1919 für ihn keine Rolle spielt, er hat ja gerade die sozialdemokratische Tradition des Verrats immer hochgehalten, wie im Zusammenhang mit dem Maidan-Putsch und den Minsker Vereinbarungen gut zu sehen war. Diejenigen, die für diese Tradition standen, kamen nach 1945, sofern sie überhaupt nach Deutschland zurückkehrten, überwiegend nicht in die Bundesrepublik. Man kann es an vielen Punkten festmachen. Die Tradition von 1848 fand ihre Fortsetzung in der DDR, nicht in der Bundesrepublik. Und die Art der feindlichen Übernahme samt der Säuberungen und der danach vollzogenen Weißwaschung der Adenauer-Ära war nicht nur darauf ausgerichtet, die Erinnerung an die DDR zu verzerren oder zu zerstören, sondern auch darauf, die radikaldemokratische Linie von 1848 aus den Institutionen des zusammengeworfenen Deutschlands zu tilgen. Es klingt vielleicht für manche witzig. Die Nationale Volksarmee marschierte auch zu Liedern aus der Revolution 1848, etwa zu »Frisch auf mein Volk« von Herwig. Der Bundeswehr wurde in vielen Jahrzehnten BRD mühsam abgewöhnt, an Nazimärschen festzuhalten. Bis 2005 gab es eine Kaserne, die nach Werner Mölders benannt war, einem Flieger der Legion Condor, einer von Hitler zur Unterstützung Frankos entsandten Truppe, die im Jahr 1937 mit Guernica die erste Stadt in Europa aus der Luft bombardierte. Welch ungeheurer Schrecken das damals war, kann man heute noch am gleichnamigen Gemälde Pablo Picassos erkennen. Heute hängt es im Prado in Madrid. Solange aber Franco und seine Nachfolger herrschten, durfte es, das hatte Picasso so bestimmt, nicht nach Spanien gebracht werden. Ja, der 18. März ist ein Tag, der in Deutschland in Ehren gehalten werden sollte, aber nicht von Steinmeier und nicht, weil er für unsere Demokratie steht oder weil irgendein derartiges Geschwätz ausgerechnet von einem wie Steinmeier Demokratie in Deutschland stärken könnte. Hätte Steinmeier ein Zeichen für wirkliche Demokratie setzen wollen, er hätte nur eine der politischen Forderungen aufgreifen müssen, die in der Märzrevolution gestellt wurden. Sofortige und vollständige Amnestie aller wegen politischer und Pressvergehen Verurteilten und Verfolgten. Da ist das Angebot nicht zu knapp. Erst recht nicht, wenn man auch noch die Corona-Zeit einbezieht. Aber in Deutschland werden nach wie vor die lächerlichsten politischen Prozesse bis zum bitteren Ende durchgezogen. Steinmeier bräuchte eben auch Besuch von den Barrikaden, um derartige Forderungen zu erfüllen. Für all diejenigen hingegen, denen 1848 wirklich etwas bedeutet, bleibt das Gedicht freilich Graz. Nur was zerfällt, vertretet ihr. Seid Kasten nur, trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum, trotz alledem. Trotz alledem und alledem. So kommt denn an, trotz alledem. Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht. Unser die Welt, trotz alledem.
Das war der RTDE-Podcast.